Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio. Zu Gast bei mir ist heute Christian Leitner. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Und wir sprechen über das Buch Von Sprache zu Sprache, Übersetzung als Gastfreundschaft von Suleyman Bachir Diagne, erschienen im Passagen Verlag und eben übersetzt aus dem Französischen von Christian Leitner. Suleyman Bachir Diagne ist 1955 im senegalesischen Saint-Louis geboren. Er ist Professor für Französisch und Philosophie an der Columbia University in New York. Dieses Buch ist ganz besonders, weil es eben einen positiven Blick auf Übersetzung darlegt und auch den postkolonialen Blick auf Übersetzung hat oder Übersetzung im Hinblick auf postkoloniale Sichtweisen denkt. Bevor wir zum Buch kommen, vielleicht kurz zu dir. Du bist Übersetzer.
Ja, genau. Also, ja, ich habe dieses Buch übersetzt. Ich habe das vorgeschlagen bekommen vom Passagen Verlag, für den ich öfter schon Bücher übersetzt habe. Und ich fand das Thema sehr interessant. Ich hatte mit dem Autor vorher eigentlich noch nichts zu tun. Also ich hatte schon mal ein Buch von ihm, sagen wir, als Vorschlag über das Philosophieren im Islam, das ich auch gerne übersetzt hätte, aber es war sehr umfangreich. Das war terminlich damals nicht möglich für mich. Habe mich dann sehr gefreut, dass ich dieses Buch, wo es ja noch dazu um Übersetzung geht, also sozusagen einer meiner Berufe auch thematisiert wird. Und von dem her habe ich sehr viel Freude gehabt bei der Arbeit an diesem Buch. Und es freut mich, dass das auch eben Leserinnen, Leser gefunden hat, die sich vielleicht dafür interessieren. Ja.
Wir werden dann vielleicht am Schluss noch kurz darauf zu sprechen kommen. Du bist auch Sinologe. Diagne legt sein Augenmerk auf vor allem afrikanische Sprachen. Französisch ist die Sprache, in der er schreibt, und er unterrichtet in Amerika. Das heißt, er ist zwischen den Sprachen unterwegs. Der Untertitel Übersetzung als Gastfreundschaft zeigt schon sehr das positive Blick auf die Übersetzung. Er schreibt auch an einer Stelle, es ist ein Lob der Übersetzung. Und ein Schlüsselsatz, wie ich finde, ist: Optimismus ist nicht Naivität. Möchtest du was über diesen Optimismus sagen vielleicht?
Ja, also ich denke, das ist der Geist, in dem dieses Buch geschrieben ist, weil es ja auch sozusagen viel Kritik gibt an, also es wird auch zum Teil thematisiert in dem Buch, dass Übersetzungen eben zum Teil, also einerseits diese berühmte Formel, dass Übersetzung immer auch Verrat wäre am Original, was natürlich zu einem gewissen Grad schon stimmt, weil man immer andere Nuancen als Übersetzer eigentlich in den Text hineinbringt, dadurch, dass jede Sprache irgendwie ihre Besonderheiten hat und ihren eigenen Charakter hat. Und der Charakter eines Buchs verändert sich auch, denke ich, wenn man das Buch übersetzt. Aber grundsätzlich versucht man als Übersetzer eben nicht zu verraten, sondern sozusagen das Buch in dem Geist eben willkommen zu heißen in der eigenen Sprache, den Autor, also seine Gedanken nachzuvollziehen, und von dem her denke ich, dass das wohl auch diesen Optimismus, die Möglichkeit, dass Kommunikation zwischen Kulturen und überhaupt zwischen Menschen möglich ist. Dieser Optimismus ist, denke ich, auch, wie Bachir Diagne sagt, nicht naiv, sondern ja, vielleicht einfach realistisch.
Und er spricht auch, dass es eine Form von Humanismus ist, dass es immer um Menschlichkeit geht. Es wird auch das Konzept oder den Begriff der Diglossie vorgestellt. Also er denkt eben auch Übersetzung in postkolonialen Hinsicht. Diglossie bezeichnet eine sprachliche Vorherrschaft, also dass eben in der Kolonialzeit die Sprache der Kolonialherren als höher oder besser und die vorhandenen Sprachen als untergeordnet angesehen wurden. Und er zitiert eben Pascal Casanova. die sagt, dass eben nur ein Weg, um dagegen, gegen diese vorherrschende Sprache vorzugehen, ist, indem man nicht an die daran glaubt, dass sie, also atheistische Position, dass man nicht eben dieses Prestige einfach nicht glaubt, sondern keine Sprache ist besser wie die andere.
Ich meine, das Problem ist ja sozusagen halt oft bei, also dass auch die Situation zwischen Sprachen, gerade afrikanischen Sprachen und Französisch oder eben Englisch auch in den afrikanischen Ländern immer noch zum Teil eine asymmetrische ist, dass eigentlich die ganze, das Bildungswesen zum Teil noch auf Französisch funktioniert oder eben, dass es so gesehen wird, ein Text, dass der sozusagen erst Gültigkeit erlangt, wenn er ins Französische oder ins Englische übersetzt wird. Und das ist eben sozusagen auch eins dieser Probleme oder was der Übersetzung zum Teil zur Last gelegt wird, dass sie sozusagen eine Aneignung ist von etwas, dass man das sozusagen ja sich sozusagen in diese europäische Kultur sich aneignet, diese Texte aus dem Afrikanischen. Ich meine, es ist schwierig, ja, also es wird natürlich schwer, da eine symmetrische Position herzustellen, weil einfach sehr wenig Europäer afrikanische Sprachen gelernt haben oder die Kommunikation ist dann halt eigentlich, erfolgt dann immer, also wenn man Texte von afrikanischen Autoren liest, dann tut man das meistens in Übersetzung oder sie schreiben vielleicht auch gleich schon auf Englisch oder auf Französisch und dadurch ist die Situation tatsächlich eine asymmetrische und das wird nicht so leicht zu beheben sein.
Und er spricht auch, also bei allem, wenn er von Optimismus sagt, also er tut nicht leugnen, dass eben auch Sprachen sterben können und dass es auch eine Unterdrückung oder Übersetzung als Unterdrückung oder Gewalt ausüben kann. Und trotzdem glaubt er an die positive Kraft des Übersetzens. Und auch, also wir haben schon die Aneignung, also das tut er in unterschiedlichen Bereichen ansprechen. Das eine ist die Oratur, also das sind afrikanische Autoren, die mündliche Tradition, die mündlich überlieferten Erzählungen verschriftlicht haben und übersetzt haben in die Kolonialsprachen. Mhm. Also das ist natürlich, einerseits kann man sagen, das ist Aneignung oder das ist Verlust, weil erzählt ist es immer eine andere Erzählung. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch eine Bewahrung, weil es heißt eben, wenn ein Geschichtenerzähler stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Und beim Birago Diop, der Autor ist, da ist auch das spannend, dass er sich selbst seine kreativen Neufassungen mündlicher Texte nicht als Autorschaft, sondern als Übersetzung bezeichnet hat.
Eben, das ist, ja, der ist sicher ein gutes Beispiel. Ich meine, ich kenne diesen Autor im Virago Job auch nur aus der Schilderung Janis. Ich habe halt zum Teil die Dinge natürlich selber ein bisschen gegoogelt. Also es war für mich auch das erste Mal, dass ich mich ausführlicher ein bisschen mit afrikanischer Literatur beschäftigt habe. Und ja, ich fand das auch sehr interessant. Also dass überhaupt, also mündliche Literatur, mündliche Traditionen, Erzähltraditionen in schriftlicher Form zu fixieren, das ist ja natürlich, geht da immer auch was verloren. Also die Aspekte des mündlichen Vortrags gehen sicherlich verloren, der ja auch immer begleitet ist mit allen möglichen, also Gesten und auch Pausen an den richtigen Stellen und die Reaktion des Publikums wird da einbezogen. Also ich kenne das zum Beispiel auch aus der chinesischen Tradition. Es gab halt noch lang, gibt auch, ich glaube, bis in Serbien hat sich das relativ lange gehalten in Europa, diese mündlichen Vorträge von Geschichtenerzählern oder auch spontanen Dichtern, wo dann halt irgendwo das ganze Dorf sich versammelt und zuhört. Und sozusagen, das ist natürlich heute alles ein bisschen verloren gegangen durch die Massenmedien, die wir haben. Und das Festmachen in schriftlicher Form ist sicherlich eine gute Möglichkeit, das trotzdem zu einem gewissen Grad zu erhalten, weil das sonst halt komplett verloren ginge.
Also die kolonialistische Sicht auf dieses Niederschreiben der Erzählungen wäre, sie wären in eine höhere Sprache gehoben und was Besseres, also früher. Und er sagt das aber, er weist dann auf Beispiele andere Anthologien, wo im Vorwort dann geschrieben wurde, dass die französische oder englische Sprache, in der das verfasst wurde, nicht herankommt an den Reichtum der Originalsprache. Mhm. Also dass es eigentlich ein Verlust ist. Also das ist auch, dass man es, man kann es so oder so sehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Stärke des Buches auch, dass er die Blickrichtungen immer wieder ändert.
Mhm. Ja.
Und auch sehr spannend, dass er eben einerseits viele Namen nennt, die man als eurozentristisch geprägte Leserin nicht gut kennt oder gar nicht kennt. Und dann auch, dass er viele Sprachen, die man, wo man nicht mal die Namen kennt, heranzieht, als zum Belegen, wie der Blick auf die Welt ist oder was ist übersetzbar, was ist nicht übersetzbar. Und eben auch das Ich denke, also bin ich, also die großen Sätze, mhm. Wie das in afrikanischen Sprachen möglich ist oder nicht. Und das ist auch das Wort Sein ganz zentral, weil es da in manchen Sprachen keinen so einen Überbegriff gibt.
Mhm.
Und das ist also spannend auch, dass man in der Begegnung mit anderen Sprachen eigentlich neues Denken mhm. lernt.
Ja, ich denke, da gibt es dieses eine Kapitel, das vierte Kapitel in dem Buch über den Philosophen als Übersetzer, wo er sich auch relativ ausführlich auf einen sehr, also sagen ein Artikel, mit dem ich auch von Emile Bervenist über das Denken, also sozusagen wie weit das, also die indoeuropäischen Sprachen, beziehungsweise eben spezifisch das Griechische, das Altgriechische, auch die Grundbegriffe der europäischen Philosophie oder die Grundfragen der europäischen Philosophie sich zum Teil ergeben haben aus der Grammatik dieser altgriechischen Sprache und dass eben andere Sprachsysteme, die eben ja zum Teil andere Kategorien haben, natürlich auch dann andere Philosophien entwickelt haben oder potenziell entwickeln könnten. Und das, denke ich, ist ja ein interessanter Gedanke. Und also der ist jetzt auch nicht neu, das ist jetzt nicht, er bezieht sich da ja auf eine lange Tradition von Befragung zu dem Verhältnis zwischen Sprache und Denken oder Philosophie. Ja.
Und er interessiert sich eben für Philosophie, Philosophiegeschichte, Theologie und Literatur, aber dann gibt es auch ein Kapitel zur afrikanischen Kunstrezeption, mhm. auch wie das wahrgenommen wird. Also es geht darum, dass die afrikanische Kunst ja als Raubkunst mhm. in europäische Museen gekommen ist und dann die Avantgarde im rund um mhm. Picasso beeinflusst hat.
Mhm.
Und da ist auch von Aneignung und er denkt das aber auch wieder neu.
Ja, also ich meine, neu denken, also er führt halt ja eigentlich wieder diese Diskussion, sozusagen er schildert ein bisschen diese Diskussion, die es da gibt, also ich meine bezüglich der Rückgabe einerseits von dieser Raubkunst in die afrikanischen Länder, ja, da gibt es natürlich auch gewisse Schwierigkeiten, weil es oft nicht ganz klar ist, wer dann jetzt wirklich sozusagen der legitime Nachfolger ist von diesen Künstlern, die diese Kunstwerke hergestellt haben, ob das jetzt sozusagen dieser Staat jeweils ist, weil eigentlich ja diese, ich meine, das führt er gar nicht so genau aus, aber die Staaten, so wie sie jetzt sozusagen konstituiert sind in Afrika, das ist ja auch eigentlich ein europäisches Konzept, ein solcher Territorialstaat mit festen Grenzen und mit einer Regierung, die halt dann, also das passt vielleicht gar nicht so sehr nach Afrika und umso problematischer ist es dann, ja, wem soll man das zum Beispiel dieser Volksgruppe zurückgeben, wer sind dann die Vertreter dieser Volksgruppe oder wirklich einfach den Vertretern der Regierung, die dann vielleicht eigentlich gar nichts zu tun hat mit dieser Kunst eigentlich. Das ist das eine Thema und das zweite Thema eben das, was du auch angesprochen hast mit den Avantgarden, das finde ich eigentlich interessanter, weil es ja, also eben weil dieses Problem der kulturellen Aneignung ja wieder, also wie weit haben sich eben, also die Moderne, eben Picasso vorrangig, aber eben noch viele andere, die sich ja sehr stark, also wo Afrika als Vorbild gegolten hat oder zumindest so so dargestellt wurde, also sozusagen die afrikanische Kunst ist sozusagen, also vergesst Paris und sucht die lebendige Kunst, findet sich eben in diesen, also in Afrika oder überhaupt eben in den verschiedenen, wie soll ich sagen, weniger
Ozeanien war, glaube ich,
ja. Und dann aber das natürlich auch irgendwo ein, also ist das sozusagen ein Formendiebstahl, der da begangen worden ist, oder ist das eben einfach eine, ja, und das ist eine ganz interessante Frage, wo es viel für und wider gibt. Und ich finde das interessant bei Diagne, dass er das so abwägt gegeneinander und halt die verschiedenen Argumente. Er kommt auch, denke ich, zu keinem endgültigen Schluss, weil es einfach auch eigentlich unmöglich ist, das endgültig zu beantworten.
Und er spricht in diesem Zusammenhang auch von Übersetzung. Mhm. Und zwar Übersetzung der visuellen Sprachen. Mhm. Und dann auch sehr schön, was er dann macht, also er greift da ein Zitat auf, das davon spricht, dass die Objekte, Kunstgegenstände Wurzeln geschlagen haben in den Ländern, in denen sie eine Zeit verbracht haben. Mhm. Und er selbst schließt dann das Kapitel, die Frage eben, ob das zurückgegeben werden soll, und dass sie ja dann auch die Gegenstände eine Lücke hinterlassen in den Ländern, wo sie jetzt waren. Mhm. Und er spricht dann, dass sie wie Zugvögel zwischen den Ländern hin und her fliegen sollten, weil das eben auch die Geschichte, die sie jetzt, die Wurzeln, die sie dort geschlagen haben, auch nicht mehr zum Wegschneiden oder Wegkappen
genau,
sind.
Ja.
Und das ist auch ein ganz ein poetisches Bild. Und auch, dass die Objekte eigentlich zu Handelnden werden.
Mhm. Ja, also denke ich, das trifft das eben sehr gut, ja, weil das ja so eine gegenseitige Beziehung da irgendwo auch aufgebaut wurde. Aber es ist natürlich halt die Frage, ja, wie weit das eben wieder eine einseitige Beziehung ist. Also andererseits natürlich ist auch in Afrika oder in eben außereuropäischen Kulturen viel europäische Kultur übernommen worden, aber es war halt da immer eine andere Hierarchie. Also das ist sozusagen immer als die Normkultur dann übernommen worden und ist auch zum Teil auferlegt worden, und das andere ist sozusagen eher genommen worden, aber auch eigentlich von einer Minderheit, einer Avantgarde genommen worden, ist immer eher trotzdem was Exotisches geblieben für die große Mehrheit. Ja, also es sind ganz interessant, diese ganz unterschiedlichen Verhältnisse, die da dargelegt werden, geschildert werden.
Und er hat auch, also dass dieses dazwischen, dieser Mittlerposition dann eigentlich auch eine aktive Position hat, das hat er dann schon vorher in dem anderen Kapitel über die Dolmetscher gesagt. Mhm. Also dass in der Kolonialzeit eben die Dolmetscher, die eigentlich nur übersetzen sollten, in Wirklichkeit viel mehr gemacht haben und Kulturmediatoren waren. Mhm. Weil sie eben nicht nur 1:1, wie man sich das vorstellt, übersetzen mussten, sondern eben auch das ganze Kontext.
Ja, ich glaube, er schildert, ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendwie so ein Gerichtsfall auch oder sowas, ja, wo ein französischer Verwalter halt zu tun hat auch mit, ich glaube, es ist eine religiöse Gruppe, die halt auch irgendwie politische Ansprüche teilweise hat, und ja, der Übersetzer, der zwischen diesen beiden Parteien vermittelt, natürlich kann man da nicht einfach sozusagen 1:1 die Worte wiedergeben, meinetwegen von dem Kolonialverwalter oder von diesem religiösen Führer, sondern man muss das irgendwie auch verständlich machen für den, der zuhört. Und da reicht es nicht aus, einfach die Wörter zu übersetzen, die Sätze so zu übersetzen, sondern man muss das eben zum Teil ein bisschen mehr einbetten in einen Kontext, damit das ist eben natürlich wieder das Problem, wie weit darf der Übersetzer da gehen, also wie aktiv man seine Rolle versteht. Also es ist auch beim Übersetzen von Literatur ja immer wieder sozusagen, stößt immer wieder auf Sätze, wo man sie ein bisschen, also sogar aus dem Französischen ins Deutsche meinetwegen, was jetzt Sprachen sind, die nicht so weit voneinander weg sind kulturell, Trotzdem gibt es immer wieder Sätze, wo man halt ein bisschen, wo man schon deutlich umformen muss, um das Gleiche, den gleichen Gedanken auszudrücken, dass ein deutscher Leser, eine deutsche Leserin das in derselben Weise versteht. Ja.
Was waren, wenn wir schon darauf zu sprechen kommen, was waren die besonderen Herausforderungen bei dieser Übersetzung? Weil es ist ein philosophischer Text, ist er sicher.
Ja, eigentlich war der Text relativ angenehm zu übersetzen, muss ich sagen. Also es war nicht besonders. Also für mich die größte Herausforderung bei Übersetzungen ist oft der Fußnotenapparat, wenn man dann irgendwie hunderte von Zitaten, sozusagen die deutsche Entsprechung nachschlagen muss. Und das war bei dem Fall, also in dem Fall relativ moderat, das war nicht so aufwendig und der Text selber war eigentlich angenehm zu übersetzen. Also nicht besonders, wie soll ich sagen, nichts besonders Mühsames, also war sehr angenehm.
Also es liest sich auch die Übersetzung sehr gut, es sperrt sich nicht, weil es ist auch sehr flüssig übersetzt.
Ja, super, freut mich.
Ein anderes Schlüsselkonzept, das er zitiert, ist von Georg Steiner, Verstehen heißt Übersetzen.
Mhm.
Das heißt, also Diani denkt einerseits eben das Übersetzen weiter, eben dass eben visuelle Aneignung Übersetzung ist und dass Übersetzer eigentlich Mediatoren, also mehr machen und eben auch, dass alles Verstehen schon Übersetzen ist. Und dass das Übersetzen eigentlich nur eine Weiterführung eines bereits stattgefundenen, begonnenen Übersetzungsprozesses ist, der immer weitergeht.
Ja, also da stimme ich sicher auch damit überein. Also das Buch von eben Georg oder George Steiner, ich weiß nicht, der hat auf Englisch geschrieben. Er ist, glaube ich, eigentlich Österreicher von sozusagen Herkunft, aber ist dann halt emigriert in die USA. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das Buch, also After Babel heißt das Buch, glaube ich, auf das sich Suleiman Bashir Diagne auch bezieht. Und ich habe das Buch dann auch selber gelesen. Es ist sehr umfangreich, aber es hat mich dann eben sehr interessiert, diese Gedanken George Steiners zur Übersetzung. Und ja, ich denke, dass das, also Übersetzen ist natürlich, man denkt immer so von einer Sprache zur anderen, aber es ist ja auch die Kommunikation in derselben Sprache, wenn man mit einem anderen Menschen spricht, man übersetzt sozusagen immer aus, man versucht immer den Idiolekt des anderen in den eigenen Idiolekt sozusagen zu übertragen und zu verstehen, was meint der oder was meint die mit dem, was er sagt. Also diese Distanz, was ist eine andere Sprache, was ist eine, ist natürlich, das ist auch relativ.
Und vielleicht auch zum Titel eben von Sprache zu Sprache, der wird ganz am Schluss eben aufgeklärt. Da geht er aus, beginnt er mit dem Zitat von Umberto Eco: Die Sprache Europas ist die Übersetzung, und zitiert dann eine andere eben von
also Ngugi wa Thiong'o,
der eben gesagt hat: Die Übersetzung ist die Sprache der Sprachen, eine Sprache, mit Hilfe derer alle Sprachen miteinander sprechen können. Und er selber führt das dann weiter: Bei der Übersetzungsarbeit lernen die Sprachen einander kennen, von Sprache zu Sprache. Das ist dann eben auch der Titel.
Genau, wobei der Titel, das war ja auch, das sieht man zum Beispiel schon ein Problem der Übersetzung, das ist in Französisch ja auch, also d'une langue à l'autre, ich weiß gar nicht mehr, wie es, also das Sprache und Zunge, de langue à langue heißt, das heißt eigentlich auch von Zunge zu Zunge, also auch tatsächlich physisch die Zunge, sozusagen diese physische Berührung der Zungen könnte damit genauso gemeint sein mit diesem Titel. Das hat sich halt auf Deutsch nicht wirklich wiedergeben lassen.
Dann auch im Untertitel die Gastfreundschaft. Er sagt ja auch, wenn man eine Kultur kennenlernen will, muss man zu Gast sein. Also auch das Essen einladen, eingeladen werden, dann auch im Französischen noch da. Aber da ist eben auch dieses und das Gegenseitige, dass eben beide Sprachen verändert werden durch die Übersetzung.
Also das ist ja, das ist etwas, was sich ganz deutlich eigentlich in allen europäischen Sprachen zeigt, dass einfach da über Jahrhunderte immer eine Interaktion stattgefunden hat, dass sehr oft dieselben, wirklich die identischen Sprachbilder in allen Sprachen vorhanden sind, in allen europäischen Sprachen. Und auch, wir haben einfach im Deutschen zum Beispiel ganz viele Wörter, wo es einfach die aus dem Lateinischen übernommen worden sind, sozusagen, also nachgebildet dem lateinischen Wort, und die dann auch in europäischen überall gleich sind. Genauso eben jetzt, wenn ich wieder aufs Chinesische kurz kommen darf, also sozusagen das moderne Chinesisch ist auch ganz stark geprägt von den Übersetzungen, die stattgefunden haben, so im 19. Jahrhundert, wo europäische Werke ins Japanische zuerst und dann ins Chinesische auch übersetzt worden sind und wo dann eben sehr viele Begriffe, die heute im modernen Chinesisch verwendet werden, einfach auch Übersetzungen aus europäischen Begriffen sind. Also ja, doch.
Bei dir eben, Diane, denkt eben viele afrikanische Sprachen mit, Französisch, Englisch, und bei dir das eben Chinesische, gab es da auch Punkte, wo du einhaken oder weiter aufgreifen hast
können? Wenn du mir jetzt sozusagen mich da nochmal mit der Nase draufstößt, natürlich diese Auseinandersetzung mit dem Afrikanischen, das war neu für mich, oder das hat mir schon meinen Horizont in dem Sinn erweitert, dass ich auch, also ich habe zum Beispiel auch von dem Ngugi wa Thiong'o dann ein Buch gelesen und hat mich schon auf einige neue Ansätze gebracht. Und das Chinesische, ja, also es ist, zum Teil ist die Situation ähnlich natürlich, also das, wobei China ist nie jetzt so stark kolonialisiert worden wie Afrika, also hat sich seine Unabhängigkeit halt doch immer einigermaßen bewahren können, und gerade jetzt in den letzten eben 70, 80 Jahren natürlich eigentlich komplett unabhängig gewesen, hat wieder seine eigene kulturelle Identität sich gesichert. Das ist auch natürlich anders, weil China doch auch eine einheitliche Kultur hat, anders als Afrika, wo es einfach sehr viele verschiedene Länder mit jeweils unterschiedlichen Sprachen gibt. Also in China gibt es auch sehr viele unterschiedliche Sprachen, aber es gibt auch eine gemeinsame Sprache, die eben keine europäische Sprache ist, sondern die eben eine autochthone Sprache ist, die halt seit Jahrtausenden sozusagen die Zentralsprache oder die Herrschaftssprache ist in China. Und von dem her ist die Situation zum Teil anders, aber also sozusagen, ob zum Beispiel die Fragen der europäischen Philosophie, ob das universelle Fragen sind und ob das sozusagen die wichtigsten Fragen der Menschheit sind, also das sieht man zum Beispiel in China, hat ja auch eine eigenständige Philosophietradition, wo es einfach andere Fragen gestellt worden sind. Also da gibt es zum Beispiel den François Julien, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Also das ist ein französischer Philosoph und auch Sinologe. Ich habe von dem eben auch schon zwei oder drei Bücher übersetzt. Und der setzt sich immer wieder mit dieser Frage auseinander, mit diesem, und auch zum Beispiel, weil du vorher angesprochen hast, also Theologie, was ja hier zum Teil, also in dem letzten Kapitel, eine Rolle spielt. Also Süleyman Bashir Dian ist Moslem, stellt sozusagen diese Fragen, aber in China zum Beispiel ist diese Frage Gott, die in der europäischen Philosophie doch lange eine Rolle gespielt hat, das ist in China kein Thema, also das ist nicht kein philosophisches Thema, das wird einfach nicht gedacht. Es gibt zwar schon im Volksglauben natürlich irgendwelche Vorstellungen von irgendwie einem Himmel, der die Dinge regelt, aber diese Vorstellung von Gott, das ist einfach in China, da stellt man sich gar nicht die Frage, gibt es jetzt Gott oder nicht, sondern man denkt, ja, es wird nicht, ist kein Thema einfach. Und das zum Beispiel finde ich auch interessant. Ja.
Das heißt, große Leseempfehlung und Weiterdenkempfehlung, Süleyman Bashir Diagne, von Sprache zu Sprache, Übersetzung als Gastfreundschaft, erschienen im Passagen Verlag und aus dem Französischen übersetzt von Christian Leitner. Vielen herzlichen Dank
für das Gespräch. Danke für das Gespräch auch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.